Liebe Ida, liebe Isabel, Tobi, Luki, liebe Schwestern, liebe Brüder, herzlich willkommen. Und natürlich auch dir am Telefon. So, ihr Lieben, war schon eine Weile her, dass ich hier vorne stand. Also ich habe ungefähr 90 Minuten Material mitgebracht. Ich hoffe, es hat keiner was auf dem Herd. Nein, Spaß beiseite. Sonntag Rogate ist passenderweise ein Bittsonntag. Heute geht es ums Beten. Bei uns zu Hause beobachte ich gerade, noch um mich herum, es ist ja schon Mai, aber bei solchen Dingen sind wir gerne mal etwas später dran als der Rest, dass wir gerade sowas machen, was so ein bisschen wie Frühjahrsputz ist. Dass wir an unsere Schränke gehen, alles mal in die Hand nehmen, uns fragen, brauchen wir das eigentlich noch? Dass unser Garten so ein bisschen wieder erwacht im Sinne von, dass er mir persönlich jede Menge Aufgaben anbietet, Unkraut zupfen, Pflanzen, ja, sich um Pflanzen einfach kümmern und der ganze Rest, der sich so an Ideen angesammelt hat über den Winter. Mit Gebet verhält es sich genauso wie mit allen anderen Dingen, die wir ganz häufig tun. Wir vergessen oder wir tendieren dazu zu vergessen, was ist der Sinn von Gebet, was ist vielleicht sogar Gebet, warum sollten wir beten, was hat es für Kraft vielleicht sogar. Gar nicht im negativen Sinne, dass wir das vergessen wollen, aber es ist so ein bisschen wie mit den Bestandteilen des Gottesdienstes. Wer von uns macht sich schon Gedanken darüber, was der Friedensgruß eigentlich sagen soll oder was es heißt, wenn ich darum bitte, dass uns der Vater heilige in seinem Wort, denn sein Wort ist die Wahrheit. Von Zeit zu Zeit ist es deswegen gut, dass man ein bisschen Frühjahrsputz macht, auch im Kopf und im Herzen und sich mal fragt, wie ist denn das mit dem Gebet, dass wir vielleicht nochmal Inventur halten, wie wir beten. Das ist eigentlich das Ziel, was ich heute, wenn ich mir eins wünschen dürfte, dass wenn wir heute hier rausgehen, natürlich wir alle ein Stückchen klüger sind, das sollte immer dabei sein, aber vielleicht mit dem Impuls, mal unser Gebetsleben auf den Prüfstand zu stellen. Und ich sage das nochmal ganz bewusst, nicht im Negativen, nicht, dass wir verlernen würden zu beten, aber dass wir uns einfach zurückbesinnen, wie es sein sollte. Ich sage es jetzt nochmal, dass keiner hier traurig wird. Ich sage nicht, dass wir mit der Zeit davon abrücken. Aber mit der Zeit gehen Dinge verloren. Wir haben gestern den Frühjahrsputz, den Schrank von unserem Kleinen ausgeräumt. Und manchmal ist es so, dass die Dinge, die ganz vorne stehen, unseren Blick verstellen und auf das dahinter wird gar nicht mehr geschaut. Also, was machen wir jetzt? Wir gehen erstmal durchs Textwort durch und dann machen wir uns Gedanken, was das wohl für uns heißen könnte. Wir sind hier mitten in der Bergpredigt. Tobi, das ist für dich. Der hat nämlich gerade im Religionsunterricht das Thema Bergpredigt angefangen. Jetzt sind wir schon ein bisschen reingesprungen. Kapitel 5, also im Kapitel 5 des Matthäus-Evangeliums, legt Jesus Christus dar, was es für Jünger seines Namens bedeutet, also was gut und richtig bedeutet. Was ist richtig, was ist falsch? Was ist also das Gesetz, nach dem wir uns richten sollten? Und er macht besonders klar, warum wir uns danach richten sollten. Um uns davor zu bewahren, vor dem Fallstrick, dem die Pharisäer anheimgefallen sind. Das Gesetz nämlich zu halten, um der äußeren Form willen. Das Gesetz also im Buchstaben zu erfüllen. Und Jesus Christus nimmt sich viel Zeit und erklärt uns, dass wir nicht den Buchstaben, sondern den Geist des Gesetzes halten sollen. Und so geht er im Kapitel 6 dazu über und erklärt uns, was, jetzt kommt ein eckiges oder zwei eckige Worte, die religiösen Praktiken seiner Jünger sein sollten. Da geht es einmal ums Almosen geben, ums Beten und ums Fasten. Und auch hier macht er sich die Mühe, uns zu erklären, warum diese Dinge sein sollten. Und er versucht uns in unserem Textwort heute eine ganz wichtige Unterscheidung mit beizubringen. Er sagt, ihr sollt nicht beten wie die Heuchler, die sich also hinstellen und besonders schöne, geschliffene Formulierungen verwenden, wo man sagt, Mensch, nach, wenn die mit dem Beten fertig sind, ach, schon vorbei, ich hätte da dem noch so gern zugehört, es klang so schön. Die aber nach außen beten und es eben nicht im Herzen haben. Die dafür beten, dass sie den Lohn bekommen von anderen. Ach, wie toll hast du gebetet. Also die das suchen oder die sich vor sich selbst gut führen wollen. Da habe ich wohl wieder am besten gebetet von allen, die da heute da waren. So, er versucht uns zu sagen, klar und deutlich, betet, um mit Gott zu sprechen. Betet nicht für andere Menschen oder für euch selbst, sondern betet für Gott. Was er nämlich sagt, ist hier am Ende des Vers 5, ist, sie haben ihren Lohn schon gehabt. Wenn also mein, und das gilt übrigens für alles Handeln, für all unser Tun, es gibt drei Möglichkeiten oder drei Hauptmotivationen, so würde ich es mal nennen, drei Hauptgründe, warum Leute tun, was sie tun. Sie wollen anderen gefallen, sie wollen sich selbst gefallen oder sie wollen Gott gefallen. Wer sich in den ersten beiden Kategorien wiederfindet, auch beim Gebet, insbesondere beim Gebet vor anderen Menschen, wird den Lohn von denen erhalten, für die er gebetet hat. Das heißt also entweder von anderen Menschen oder vor sich selbst, weil man sich dann besser fühlt und sagt, habe ich wieder großartig gemacht. Das sind Gebete, die gesprochen werden, die für Gott nicht zu hören sind. Übertragen sind, er hört sie natürlich trotzdem, aber die laufen bei ihm einfach ins Leere. Und er sagt, wenn du dafür anfällig bist, so zu beten, wenn du dich dabei erwischt, wie du darüber nachdenkst, wie du betest, damit es bestmöglich klingt, vielleicht vor anderen Menschen, dann zieh dich doch zurück. Dann geh doch dorthin, wo dich niemand hört, damit du ganz allein bist mit dir und Gott. Dass du vielleicht auch Dinge zur Sprache bringen kannst, zum Ausdruck bringen kannst, die du dich vielleicht nie trauen würdest, wenn du vor einer Gruppe von Menschen betest. Da ist überhaupt nichts bei. Meine Gebete, die ich allein spreche, sind, glaube ich zumindest, deutlich offener vor mir selbst. Weil ich manchmal dort Dinge ausspreche, die mich so tief packen, dass ich gar nicht den Mut hätte, sie vor anderen auszusprechen. In Vers 7 sagt er uns dann noch, macht nicht viele Worte. Wir wissen, wir lesen in der Schrift, es gibt ein paar Stellen, eine fällt mir mal insbesondere ein, die Propheten des Gottes Baal, die haben sehr wortreich gebetet, als sie um Regen gebeten haben. Und was Jesus uns hier sagen will, ist, das, was in deinem Herzen ist, das muss raus. Das ist aber nicht das, oder es muss nicht geschmückt werden. Es muss einfach nur ausgesprochen werden. Es muss nicht besonders schön sein. Man muss bei Gott nicht, das kennt ihr vielleicht, wenn man sich als Mensch unterhält, wenn man nochmal was hinterher setzt, um klarzumachen, so meinte ich das aber nicht. Gott weiß darum, wie wir es meinten. Der ganz letzte Teil hier, denn euer Vater weiß, was ihr bedürft, bevor ihr bittet. Da kann man schon mal einen Moment drüber nachdenken. Ich würde jetzt gern über ein paar Fragen reden, die ich so habe, wenn es ums Gebet geht. Da spielt auch das eine Rolle, denn euer Vater weiß, was ihr bedürft, bevor ihr ihn bittet. Vielleicht mal vorneweg, was ist eigentlich Gebet? Da gibt es mehrere Antworten drauf. Eine, die mir persönlich hilft, das ist vielleicht für jeden anders. Ich stelle mir das so vor, wie in so einem Film. Ich lebe in so einem Königreich und auf einmal kriege ich eine Audienz beim König. Mir hilft das, meine Gedanken zu sortieren, weil den interessiert nicht, wie mein Tag gewesen ist. Der muss nicht unbedingt die ganzen Begleitumstände wissen. Der will auf den Punkt von mir wissen, was ist mein Problem, was will ich haben. Was ich nicht sage, ist, dass ihn das nicht interessiert, weil ich will nur sagen, die Dinge, die fürs Gebet nicht erheblich sind, das ist in jedem Gebet anders, die gehören da auch nicht unbedingt rein. Die können da mit rein, die müssen aber nicht mit rein. Gebet ist ein Seufzen. Gebet kann eine Stunde dauern oder 10 Sekunden. Wir haben die Tradition, dass wir morgens beten und um 9 beten. Das ist etwas, das zu ganz allererst erstmal Tradition ist, eine großartige Tradition. Aber Dinge, die wir regelmäßig tun, haben so eine Gefahr eingebaut, hatte ich schon erwähnt, dass sie für uns zu einem Ritus werden, zu einem leeren Ritus. Also was ist Gebet? Alles, was wir an unseren Herrn und Schöpfer, an unseren König wenden, wenn wir eben Dinge benötigen, Dinge brauchen, wenn wir Dank sagen wollen, wenn wir für Kraft, für unsere Wegbegleiter, Christen oder Nicht-Christen, bitten wollen. Etwas, mit dem ich ganz lange gehadert habe. Warum eigentlich beten? Wer mich kennt, weiß, dass ich der festen Überzeugung bin, dass Gott alles in der Hand hält. Es gibt da nicht diese Insel, wo er sagt, das ist nicht mein Reich. Da passiert das, was der Christian will. Ich glaube, dass Gott alles in der Hand hat. Ich glaube auch daran, dass Gott alles weiß, was ich ihn fragen werde, so wie es dort steht. Da stellt sich doch die Frage, warum dann überhaupt beten, wenn der schon weiß, was ich ihn frage, wenn er auch weiß, was ich will, warum beten? Die Frage sind eigentlich 2 Fragen. Erste Frage, ändern wir Gottes Willen durch unser Gebet? Also, vereinfacht ausgedrückt, kann es passieren, dass Gott sich überlegt hat, ich mache das so, so und so. Dann falte ich meine Hände und Gott stellt fest, das ist ja viel besser. Dann machen wir es mal so. Kann das passieren? Wenn das so wäre, dann wäre ich der Therapeut von Gott, so könnte man sagen. Ich wäre der Ratgeber von Gott. Also eher nicht. Ihr seht schon, das Eis wird dünner, auf dem ich stehe. Gott hat alles in der Hand. Er weiß es vorher. Und ich ändere auch seinen Willen nicht, wenn ich ins Gebet gehe. Aber die zweite Frage, die ist entscheidend. Ändern sich unsere Umstände, ändern sich die Dinge, die wir erleben in unserem Leben durch Gebet? Und die Antwort darauf ist ganz klar, ja, sie ändern sich. Jakobus schreibt in seinem Brief, ihr habt nicht, weil ihr nicht fragt. Nochmal, ihr habt nicht, weil ihr nicht fragt. Ein Bruder aus der Gemeinde hat mir mal erzählt, dass der ist inzwischen Rentner, eine Arbeitsstelle hatte, die passte zu ihm. Die hat ihm viel Freude gemacht. Und durch schlechte Umstände hat er sich neu orientieren müssen. Aber dieser alte Job hat ihn nicht losgelassen. Was hat er gemacht? Er ist zu dem alten Chef hingegangen oder zu der alten Firma und ist da regelmäßig vorstellig geworden. Hat gesagt, wann kann ich denn wieder anfangen? Das nahm den erwarteten, also den aus heutiger Sicht zu erwartenden Verlauf. Das brauchte eine ganze Weile von, oh, nein. Bis irgendwann das Maß voll war, bis irgendwann der andere erkannt hat, der meint das ernst. Und bis irgendwann auch klar war, wahrscheinlich auch bei dem Fragenden selbst, dass er diesen Neubeginn anders beginnen würde. Nicht härter arbeiten, nicht Überstunden freiwillig machen, das ist nicht, was ich meine, sondern einen besseren Weg gehen. Und so ist es auch, wenn wir Gott um etwas bitten. Natürlich weiß der, was wir von ihm haben wollen. Und Gott liebt es, unsere Gebete zu erfüllen. Aber sie müssen, die Dinge, die wir haben wollen, müssen erfragt werden. Weil erst wenn wir überhaupt formulieren können, was wir brauchen, wir mit dem, was wir dann bekommen, etwas Sinnvolles beginnen können. Das ist so wie Weisheit im Alter. Weisheit im Alter, ich wollte jetzt gerade ein Beispiel aus meinem Leben bringen. Also ich bin ja noch nicht alt, ich bin so mittelalt, würde ich sagen. Aber auch ich kann schon zurückblicken und kann feststellen, dass durch meinen bisherigen Lebensweg ich gewisse Erkenntnisse bekommen habe, weise geworden bin. Ich weiß aber auch, dass Weisheit ist ja erstmal nichts weiter als Information. Wenn du das machst, kommt das bei raus. Tue das nicht, weil sonst passiert das. Das ist ja nicht, dass sich alle anderen gegen mich verschworen hätten und hätten mir gewisse Erkenntnisse vorenthalten. So war es ja nicht. Ich habe nicht hören wollen. Ich konnte mit der Weisheit, als ich sie sozusagen zum Nulltarif hätte bekommen können, ich konnte mit manchem nichts anfangen und musste erst dafür reif werden, sie zu bekommen. Ich könnte mir vorstellen, letztens komme ich zu meinem Auto und da sitzt mein großes Kind hinterm Steuer. Haben natürlich alle gelacht. Aber der hat ja noch ein paar Jahre Zeit. Nun weiß ich, dass der nicht abgeneigt wäre, wenn ich ihm sagen würde, willst du ein Auto haben? Dann würde er sagen, ja, na klar. Aber es ist einfach noch nicht seine Zeit. Der kann auch nicht Auto fahren. Selbst wenn ich ihm beibringen würde, wäre es keine gute Idee, weil mit 14 in Straßen... Mit 14 im Straßenverkehr, das passt noch nicht. Das ist keine gute Idee. Der Wunsch, den wir Gott gegenüber vorbringen, der ist vielleicht sogar gar nicht der falsche. Der passt nur nicht in die Zeit rein, in der wir uns gerade befinden. Wir wissen aus der Schrift auch, dass Gott Gebete eigentlich immer auf drei Arten beantwortet. Wir kriegen eigentlich immer eine Antwort. Nicht eigentlich, wir bekommen immer eine Antwort. Ja, nein, warte. Die letzten beiden machen uns so Schwierigkeiten. Nein und warte. Manchmal weiß ich tatsächlich nicht, was schlimmer ist. Nicht beantwortete Gebete kennen wir alle. Was haben wir manchmal schon gebetet? Dafür, dass wieder jemand gesund wird. Dass jemand bei uns bleiben kann. Dass unsere Umstände erhalten bleiben oder dass sie sich ändern. Je nachdem, wo wir gerade sind. Meistens geht es ja darum, dass wir entweder nicht zufrieden sind, da wo wir sind. Oder Sorge haben, wo wir hinkommen könnten, wenn sich unsere Umstände ändern. Und wer hat das nicht schon erlebt, dass wir gebetet haben, inständig. Wir haben alles richtig gemacht. Wir haben uns Gott unterstellt. Wir haben versucht, seinen Willen zu verstehen. Wir haben uns geprüft, ob wir Dinge haben in unserem Leben, die diese Gebete vielleicht behindern könnten, weil wir Unfrieden hatten mit Menschen oder was auch immer. Und Gott sagt nein. Was machen wir als Christen mit nicht beantworteten oder mit Gebeten, wo Gott zu uns sagt nein? Als der Apostel Paulus krank wurde, und zwar so krank wurde, dass er der Meinung war, dass das nimmt jetzt weg vom guten Werk des Herrn, dass ich von dem guten Werk, das ich für den Herrn tue, und er immer wieder darum bittet, Vater, nimm doch diesen Stachel aus meiner Seite. Dann sagt Gott zu ihm, lass dir meiner Gnade genügen. Er sagt zu dem Gebet des Apostel Paulus, der sein ganzes Leben in den Dienst des Herrn stellt, nein, das hältst du jetzt aus. Die frohe Botschaft ist immer dann für die meisten Leute froh, wenn sie hören, Gott liebt dich, du bist erlöst, bete und dir wird gegeben werden. Lass dir meiner Gnade genügen, liegt am anderen Ende der Skala. Das liegt so im Halbschatten. Das ist nicht, was wir hören wollen. Keiner von uns, der sich unwohl fühlt, wo er gerade ist, will von Gott hören, lass dir meiner Gnade genügen. Aus meiner Sicht kann es dafür zwei Gründe geben. Das eine ist temporär. Das ist, und das wird der eine oder andere von uns wird wissen, was ich meine. Der Weg durch dunkle Tal, so wie David ihn beschreibt im Psalm 23, der hat einen Anfang und der hat ein Ende. Dieser Weg durchs dunkle Tal ist meistens dadurch gekennzeichnet, dass wir eigentlich, sobald wir bemerken, in welchen Umständen wir stecken, wir beginnen zu beten. Nimm doch diesen Stachel aus meiner Seite, Vater. Nimm doch diesen Kollegen, der mich so auf dem Kicker hat, nimm ihn doch endlich weg. Vater, ich komme nicht aus dem Bett, ich bin traurig, fühlt selber ein, ihr wisst genau, was ich meine. Nun glaube ich auch, dass dieser allmächtige Vater, der auch diesen Weg begleitet und gekannt hat, bevor wir überhaupt geboren worden sind, mit diesem Weg etwas bezweckt. Und er sagt, solange dieser Weg nicht vollendet ist, nein, du bleibst dort, wo du bist. Wenn meine Kinder Hausaufgaben machen müssen, denn es ist manchmal, als ob die Welt zu Ende geht. Dann macht plötzlich das Leben keinen Sinn mehr. Die Qual scheint kein Ende zu haben. Und irgendwie ist alles doof. Hätte ich die Macht, das sofort zu beenden? Hätte ich. Komm, lass, brauchst du nicht machen. Kann ich machen. Aber ich weiß, weil ich älter und weiser bin, da müssen sie durch. Wenn Gott Menschen haben will, die sich auf ihn verlassen, dann muss er uns beibringen, was es heißt, wenn die eigene Kraft nicht ausreicht. Was ich gerade beschrieben habe, ist etwas Vorübergehendes, wenn Gott an uns arbeitet, wenn er uns mal wieder eine Ecke abschlagen will, wenn er uns also ein Stückchen runder machen möchte, wenn er uns ein Stück weit des Weges voranbringen möchte, zu werden wie sein Sohn. Paulus schreibt da nicht so viel drüber, aber ich vermute, dass sein Leiden ihn bis zum Ende gequält hat. Das soll nicht die Umstände, das Leben kleiner machen von denen, die da mittendrin stecken. Das soll auch nicht eine leichtfüßige Ausrede sein, warum die Dinge so sind. Aber ich glaube, dass es Gott eine Herzensangelegenheit ist, uns immer wieder vors Auge zu führen, was es heißt, ein Leben aus Gnade zu führen. Und deswegen erleben wir eben, dass wir manche Menschen haben, die mit der einen oder anderen Last leben müssen. Ich habe am Donnerstag mit dem Geburtstagskind unterhalten. Donnerstag. Und habe gelernt, dass ich habe Neurodermitis. Alles im beherrschbaren Bereich. Und ich musste lernen, das war interessant, weil wir sofort von den gleichen Sachen geredet haben, dass man es auch in den Handinnenflächen haben kann. Ich mag mir das gar nicht vorstellen, wie viele Dinge dann auf einmal nicht mehr gehen, wenn die Hände offen sind, wenn manchmal schon die falsche Bewegung dazu führt, dass die Haut so einreißt. Und ich weiß nicht, warum das so ist. Ich weiß, das habe ich schon ein paar Mal gesagt, ich weiß nicht, warum manche hier als Witwen sitzen, warum manche hier ohne ihren Partner sitzen, warum manche ihre Kinder vermissen im Gottesdienst. Ich weiß nicht, warum das so ist. Ich würde euch darauf gerne eine Antwort geben. Aber was ich weiß, ist, dass diese Dinge vielleicht nicht euch, auch das ist möglich, aber dass diese Dinge dazu dienen, um Gottes Namen zu verherrlichen. Und deswegen habe ich das so vorsichtig eingeführt. Das soll euer Leid, eure Traurigkeit nicht kleiner machen. Aber sie sollen mindestens in eurem Leben das Gefühl, das Verständnis erwecken, wie viel wir gestalten können in unserem Leben und was alles in Gottes Hand liegt. Vielleicht war Paulus' Leiden das Gegengewicht. Der hat natürlich jede Menge Anfechtung gehabt. Auf der anderen Seite, du würdest es heute wahrscheinlich in die weltweiten Nachrichten schaffen, wenn du so viel Gemeinden gründen würdest, so viel fruchtbare Gemeinden wie der Apostel Paulus zu seiner Zeit. Der war ja immens erfolgreich. Wenn man sich mal seine Briefe durchliest, das waren ja, natürlich waren manche auch auf dem Irrweg. Meine Güte, welche Gemeinde ist das nicht manchmal? Aber diese tiefe Liebe, die er sich erschlossen hatte durch das Wort Gottes, dieses Miteinander, wir denken an den Brief an die Philippa, wo er sagt, ihr seid mir so nah. Vielleicht war dieses Leiden, das Gott ihm geschickt hat, einfach das Gegengewicht, damit er nicht vergessen hat, aus wessen Hand die Dinge kommen. Vielleicht nur ganz kurz. Es gibt tatsächlich ein paar Bedingungen, die an erfüllte Gebete geknüpft sind. Ich will jetzt nicht auf alle eingehen, aber vielleicht ein paar, die mich immer bewegen. Wir sollen für die guten Dinge bitten. Die Dinge Gottes, um die sollen wir bitten. Das heißt also, eine Bitte um eine Gehaltserhöhung ist nicht verkehrt, aber wir sollten uns ernsthaft fragen, ob das eine von diesen guten Dingen ist, von der die Schrift spricht. Bitten sollten wir mit einem dankbaren Herzen. Kann ich nur gestehen, das gebe ich mir gern mal verschütt. So ein dankbares Herz. Und jetzt kommt das für mich Allerschwierigste. Wir sollen im Willen Gottes beten. Im Willen Gottes. Ich habe es ja schon eine Weile nicht mehr gebracht. Ja, hier ist es wieder. Das ist unser Wille. Das ist der Wille Gottes. Und was will Gott für uns? Was ist sein Wille für unser Leben? Dass diese Dinge nicht mehr zu unterscheiden sind. Dass die genau übereinander liegen. Er sagt im Philipperbrief, und Gott wird euch alles geben, was ihr braucht. Nochmal. Gott wird euch alles geben, was ihr braucht. Da steht nicht, was ihr wollt. Ich will eine ganze Menge Sachen. bin ja auch nur Mensch. Aber ich muss anerkennen, dass wenn ich mir das hier anschaue, dass der Wille Gottes für uns, für unser Leben, für unsere Gemeinschaft, für diese Welt und die Dinge, die ich manchmal will, dann liegen die außerhalb voneinander. Das sind zwei verschiedene Kreise. Dinge, die ich möchte, Dinge, die Gott möchte. Ich kann hier drüben so viel beten, bis ich schwarz werde. Da wird nichts passieren. Ab und an kommt ja mal die Frage hoch, warum sollte man eigentlich in der Schrift lesen? Es hilft, wenn man weiß, was der Wille Gottes ist. Da muss man nicht so viel raten. Hört Gott eigentlich jedes Gebet? Der hört jedes Gebet. Und doch, wenn ich vorhin so freimütig behauptet habe, dass der gibt auch mal eine Antwort. Ja, nein, warte. Das ist ja nicht, wenn ich eine E-Mail schreibe und kriege eine Antwort zurück. Ich kann also irgendwo nicht, kann ich irgendwo nachgucken, kann geben, na, was ist denn, gibt es denn schon Auskunft von Gott? Ja. Gibt es ja nicht. Aber es gibt in der Schrift eine Begebenheit, die fand ich zu dem Thema, das ist mir in die Hände gefallen. Die Geschichte von Abraham kennen wir alle, dass er von Gott die Verheißung bekommt, du wirst noch einen Sohn bekommen und der wird, mit dem werde ich einen Bund machen, also den Bund von Abraham erneuern in diesem Sohn, Isaac. Und dann gibt es doch diese großartige Idee, dass Abraham und Sarah sagen, Mensch, das dauert ja alles zu lange. Ich hätte eine Idee, wie wir abkürzen. Du könntest auch mit einer Magd ein Kind bekommen. Abraham, weil er wahrscheinlich nicht zuletzt auch Mann ist, denkt sich so, das ist eine super Idee. Und dann wird Ishmael geboren. Und Abraham betet zu Gott und sagt, Gott, du hast mir versprochen, einen Sohn zu schenken, um mit ihm einen Bund zu machen. Mach doch, erfüll doch dieses Gesprächen in Ishmael. Und Gott sagt nein. Ganz klar nein. Du wirst einen Sohn bekommen, der wird Isaac heißen, mit dem werde ich einen Bund machen. Interessanterweise wird Ishmael trotzdem gesegnet. Und ihm wird verheißen, er wird der Vater von 12 Prinzen, er wird eine mächtige Nation und so weiter und so fort. Ich glaube, dass wir manche Gebete, wenn wir Nein zurückbekommen, das ja nicht bedeutet, dass Gott nichts tut. Aber da sind wir bei dem Thema Gottes Wille, unser Wille. Er wird seinen Willen weiter voranbringen. Ich bin also fest davon überzeugt, weil wann immer wir ein Gebet beten, indem wir darum bitten, dass unser Wille sich erfüllt, wird es auch immer erfüllt werden, wenn unser Wille gleich Gottes Wille ist. Ich denke auch, dass wir haben ja so Formeln, wie was kommt, also oder andersrum. Jeder legt sich ja mit der Zeit so ein, wie was, bei mir scheint es mal so, Baustein zurecht, wenn wir beten. Und ich versuche immer ganz bewusst, die rechts liegen zu lassen, weil es nämlich zu solchen, gar nicht böse gemeint, plappernden Gebeten führen. Ich denke also schon über die nächste Sache nach und spule noch kurz das Gebet runter. Gebet, also dieses Gebet, was wir zum Beispiel um 21 Uhr zusammen beten oder was wir vielleicht morgens noch im Bett auf der Badewannenkante oder sonst wo, um den Tag zu beginnen, beten. Das sollte, finde ich, zumindest ein bisschen vorbereitet sein. Einfach nur durch Nachdenken, durch Reflektieren. Wenn ich mir anschaue, wo ich gerade stehe in meinem Leben, was könnte wohl Gottes Wille für mich sein? Also was natürlich immer geht bei mir ist, löse meine Probleme, verschaffe mir weniger Arbeit, dann wird es schon dünn, das reicht mir meistens schon. Aber es ist doch Nonsens. Das kann ja auch nicht mein Ernst sein. Was ist also Gottes Wille in meinem Leben? Und ich glaube, das ist eine der mühseligsten Befassungen mit Tätigkeiten, mit denen wir uns so beschäftigen können. Weil es nicht so einfach ist, zu verstehen, was Gott eigentlich in meinem Leben heute von mir möchte. Diese Dinge dann in Worte zu kleiden, glaube ich, macht auch was mit uns. Ich persönlich glaube, dass es einen Unterschied gibt zwischen ich denke mir das, ich sehe die Uhr, ich denke mir was und ich spreche es aus. Ihr müsst euch mal einfach Fragen selber stellen, wo die Antwort vermeintlich leicht ist. Zum Beispiel in Vorbereitung auf diese Predigt, was ist Gebet? Da hätten jetzt ganz viele Leute ganz viele Ideen zu, was es sein könnte. Aber um das mal in seiner Fülle zu erfassen, was Gebet eigentlich ist und was es nicht ist. Also es ist zum Beispiel nicht, ich werfe oben zwei Gebete ein und unten kriege ich eine Gehaltserhöhung raus. Ja. Also Gott ist eben kein Automat, in den wir irgendwas einwerfen und dann unten was entgegennehmen können. Das macht was mit uns, wenn wir diese Dinge mal laut aussprechen, wenn wir uns darüber vielleicht sogar austauschen. Es ist meine Erfahrung, dass wenn ich alleine bin und mal versuche, die Dinge, mein Leben mal gerade in 5-6 Grad Sätzen zu beschreiben, wie es mir gerade geht, da überrasche ich mich manchmal selber, wie diese Dinge, was da kommt, kann ich nur jedem weiterempfehlen. Wenn wir jetzt Gebet, ich stelle mir das so vor, Gebet ist etwas, das wir anfassen könnten, jetzt in diesem kurzen Gedankenexperiment, wir nehmen das und wir schütteln das mal. Dann fallen all die Dinge, die da nicht zugehören, aber sich da mal irgendwie drumherum sammeln, fallen dann ab. Das sind dann also, dann fallen Gebete weg, die wir einfach so runterspulen. Dann fallen vielleicht auch das einfache Zuhören beim Gebet und irgendwann dieses Aussteigen, klack, bin ich weg. Da denke ich dann schon über die Gartenarbeit nach oder sowas, fallen dann weg. Dann fällt vielleicht auch weg, wenn ich Ungöttliches bete. Und ich rede jetzt nicht von den ganz schlimmen Dingen, ich rede von den Dingen, die ihm nicht im Willen Gottes liegen. Wenn ich darum bete, dass es eigentlich nur mir besser geht. Ich weiß nicht genau, wie ich das sagen soll. Darum, dass es nur mir besser geht. Das sind Gebete, die ignorieren, dass es noch Menschen um mich herum gibt, die ignorieren, dass es eben nicht darum geht, dass ich das beste Leben habe. Es sind quasi Gebete, die auf dem Kopf stehen, weil sie mich ins Zentrum stellen. Ich habe einen schönen Satz gelesen, als ich mich zu dem Text vorbereitet habe. Der kurzfristige Sinn von Gebet ist, den Plan Gottes auf dieser Welt umzusetzen. Ich hatte ja gesagt gehabt, wir werden nicht den Willen Gottes ändern im Gebeten, aber wir werden Dinge erhalten in diesem Leben, die wir sonst nicht bekommen hätten, wenn wir nicht gebetet hätten. Wir helfen also, wir sind Instrumente, wir sind Werkzeuge, um Gottes Werk in dieser Welt voranzubringen. Das Zweite ist, wir selbst verändern uns. Und das ist vielleicht der wichtigste Teil. Wenn ich mir Gedanken machen muss, was gehört eigentlich ins Gebet und was nicht. Und ich rede nicht von den 6 Stunden, ich denke mal drüber nach. Das kann auch ganz schnell gehen, dass ich mich mal kurz frage, wir sind hier gerade in der Bergpredigt, ist das, um was ich bitte, könnte man das hiermit zuschreiben oder nicht? Manchmal ist es ganz einfach, manchmal ist es wirklich nur das. Oder einfach nur diese Frage, die ist vor ein paar Jahren mal so populär gewesen, was würde Jesus tun? Die Frage kann man sich ja stellen, würde Jesus darum bitten? Der langfristige Sinn von Gebet ist, Gott zu verherrlichen. Direkt an unser Textwort schließt sich das Vaterunser an. Und damit will ich dann auch aufhören. Wenn man sich also fragt, welches Gewicht sollten welche Bestandteile, wenn man so will, haben? Unser Vater im Himmel, dein Name werde geheiligt, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Das beginnt nicht mit, mir geht's so schlecht oder es könnte besser sein. Ein klarer Fokus auf unseren Vater, geheiligt werde dein Name. Das sollte nicht nur unserem Gebet so sein, das sollte unserem ganzen Leben so sein. Denk dran, wir sind hier in der Bergpredigt, ein Kapitel davor, Salz der Erde. Die Stadt auf dem Berg. Geheiligt werde dein Name. Und da haben wir es wieder. Dein Wille geschehe. Ich kann das, wahrscheinlich mache ich es gerade, aber man kann das gar nicht genug sagen. Wir denken nur ganz kurz an das Gebet von Jesus im Garten Gethsemane, wie er sagt, Vater, lass diesen Kelch an mir vorübergehen. Aber wenn es dein Wille ist, dann sei es so. Auch Jesus Christus hat immer nach dem Willen des Vaters gesucht. Als nächstes heißt es dann hier, unser täglich Brot gib uns heute. Nochmal. Wir sollen um die Dinge bitten, die wir brauchen. Hier geht es um die absoluten Notwendigkeiten des Lebens. Vergib uns unsere Schuld und führe uns nicht in Versuchung. Ihr merkt schon, von allem Ballast befreit dieses Gebet. Das Vaterunser übrigens hat das gleiche Problem wie alles andere. Das beten wir so oft bei jedem Abendmahl. Aber nehmen wir es wirklich mal in den Mund und schmecken es mal richtig, was es eigentlich uns sagen möchte? Gebet ist eine Kraft, die wir haben. Ist ein Instrument, das wir haben, um uns klar zu werden, auf was es ankommt im Leben. Um Bitten auszusprechen einem gegenüber, der diese Bitten auch erfüllen möchte. Aber wir sind viel zu häufig darin gefangen, dass wir die Dinge, die uns nicht schmecken, einfach nur loswerden möchten. Dass wir manchmal Gebete sprechen, die eben nicht göttlich sind. Und was ich mir wünschen würde, nach dieser etwas länglicheren Predigt, ist, dass wir heute nach Hause gehen und nicht in Sack und Asche uns anschauen und sagen, ach, sind wir schlechte Beter, sondern dass wir uns einfach mal klar werden. Das geht nicht um Formulierung. Es geht nicht um die Länge des Gebets. Es geht darum, was wir vor Gott bringen. Nochmal, wir bringen es vor einem Gott, der erfüllen möchte, um was wir ihn bitten. Der uns geben möchte, um was wir ihn bitten. Es gibt ein ganz plattes Beispiel aus unserem Leben, woran man das auch nochmal vielleicht sich klar machen kann, warum wir beten sollten. Wir haben hier wahrscheinlich alle schon mal im Arbeitsleben gestanden. Und wer eine Gehaltserhöhung haben möchte, der muss den Mund aufmachen. Wer nicht fragt, bekommt keine. Wer eine neue Wohnung haben möchte, muss sich umschauen, der muss aktiv werden, der muss bei Wohnungsbaugesellschaften anfragen, er muss in die Zeitung schauen. Wenn ich möchte, dass mein Garten sich so verändert, wie ich es gerne hätte, hätte ich fast gesagt, dann könnte ich meine Kinder ja bitten, aber dann muss ich meine Ärmel hochkrempeln und muss was tun. Und mit Gebet ist es ganz genauso. Wenn wir wollen, dass unser Vater Dinge für uns tut, die gut für uns sind, dann hat er uns dafür einen Weg gezeigt, das Gebet. Und so hoffe ich, dass wir in den Tagen, die da kommen, vielleicht uns das ein oder andere Mal einen Moment Zeit nehmen, um mal Frühjahrsputz zu halten mit der Art und Weise, wie wir so beten. Das Gute behalten, das, was vielleicht nicht so gut ist, verschenken oder wegwerfen. Amen.
Amen.